wenn man dann da in diesem Garten sitzt und sich irgendwie so auf alten Karten irgendwie versucht abzugleichen, um festzustellen, dass es tatsächlich so Theorien dazu gibt, dass möglicherweise Krimhild auch in so einem Garten saß zwischen zwei Kirchen und man guckt so und es klingeln die ganze Zeit die Glocken. Da tauchten dann tatsächlich diese Figuren einfach wieder auf.
Stadtlandtext, NRW, der Podcast. Diesmal Annika Stadler und die Hellwegregion.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Mir gegenüber sitzt Martin Becker.
Und mir gegenüber wie üblich Tabea Sergel.
Martin, das klang jetzt ein bisschen ernüchtert.
Überhaupt nicht. Konstanten im Leben sind doch schön, dass wir uns jetzt ständig gegenüber sitzen. Heute sind wir nämlich mit Annika Stadler verabredet, die 4 Monate als Gast der Kulturregion Hellwig verbracht hat. Und wir sind heute nicht in der Kulturregion Hellwig, sondern wir sitzen mitten in Berlin in der Galerie des Tschechischen Zentrums, das heute netterweise unser Gastgeber ist. Das nenne ich nämlich Konstante Tabea. Ich bin seit vielen Jahren eng mit dem Tschechischen Zentrum verbunden. Das, Tabea, nennt man Freundschaft.
Ja, und wir sind Kollegen, Martin.
Da gehe ich doch überhaupt gar nicht drauf ein. Es gibt nämlich noch eine Konstante. Bevor es losgeht, beschreiben wir in jeder Ausgabe die jeweilige Region in einem Satz. Das haben wir bislang in jeder Ausgabe gemacht und auch diesmal kommt es. Wir beschreiben die Region in einem Satz, ohne einen blassen Schimmer zu haben. Also, Hellwig, Tabea, los geht's.
Diesmal habe ich wirklich gar keinen Schimmer oder wenn überhaupt einen sehr, sehr blassen. Wenn ich Hellwig höre, dann denke ich an mittelalterliche Handelsrouten. Und aus irgendeinem Grund an Männer, die im Dunkeln über rot geschindelte Dächer huschen. Und du?
Das ist ja wunderschön. Das ist ja ganz krass. Ich denke an was sehr Konkretes. Ich habe nämlich mal in Bochum gelebt eine Zeit lang, in Bochum-Werne. Und da gab es den Werner-Hellweg.
Wir hätten also viel Straße und obskure Gestalten auf mittelalterlichen Dächern. Fragen wir doch mal bei Annika Stadler nach, ob wir den Hellweg damit korrekt abgebildet haben. Hallo Annika.
Hallo. Ich glaube, den kann man eigentlich fast nichts hinzufügen. Das ist eine sehr, sehr präzise Beschreibung dessen, was diese Region ist.
Oh, cool.
Ja, schön. Das war's für diese Ausgabe. Ja, vielen Dank an Annika Stadler. Annika, über dich kann man lesen. Ist sie irgendwo zu Besuch, geht sie zuerst in den Botanischen Garten oder in den nächsten Obi. Wie sind denn so die Baumärkte am Hellweg, Annika?
Ja, also da bin ich jetzt natürlich auch total voreingenommen, weil ich eigentlich nur noch in die Hellweg-Baumärkte gehe. Wobei ich jetzt auch gerade schon gehört habe, dass du bei deiner Aussprache mit Hellweg das irgendwie schon eigentlich sehr regional richtig gemacht hast. Also ich habe auch über dieses... wie man Gs ausspricht am Ende eines Ortsnamen und was ist eigentlich dieses westfälische Dehnungs-E? Darüber habe ich tatsächlich auch viel gelernt. ich glaube, aus irgendwelchen Gründen, die mir vorher gar nicht so klar waren, haben mich in den letzten Jahren Pflanzen immer mehr interessiert als Menschen. Jetzt war das aber tatsächlich auch so eine komische Zeit, wo es dann auf einmal keine Menschen mehr gab und nur noch Pflanzen. Und ich glaube, ich musste jetzt auch noch mal ein bisschen zurückrudern.
Ja, unsere Hellweg- oder Hellweg-Assoziationen sind ja eher abstrakter Natur. Was hattest du denn für Vorstellungen, ehe du für 4 Monate in die Region umgesiedelt bist? Und haben die sich bestätigt?
Die haben sich in gewisser Weise schon bestätigt. Also ich habe die Region tatsächlich... eigentlich deshalb auf meine Liste gesetzt mit den, also in der Auswahlliste, mit welcher Region mich interessieren würde, weil ich es die merkwürdigste Region fand. So, und auch die, über die ich eigentlich nichts wusste oder über die, wo ich tatsächlich erstmal gar kein Bild im Kopf hatte und mir auch Menschen, die da leben, erstmal gar nicht sagen konnten, wo das eigentlich ist. So, oder was da jetzt dazugehört. Und darüber gibt es auch sehr, sehr viele Meinungen. Also auch über die Frage, welche Stadt sich wem zugehörig fühlt und ob man jetzt Dortmund eine Katastrophe findet oder nicht oder ob man mit dem Münsterland was zu schaffen haben will und ob das Ruhrgebiet ein Schimpfwort ist oder nicht. Also es ist, glaube ich, tatsächlich auch als Region irgendwie so eine Konstruktion, die so ein bisschen willkürlich entstanden ist und sowas finde ich natürlich immer sehr spannend.
Du arbeitest ja nicht nur als Autorin, sondern auch als Dramaturgin und Regisseurin. Stellen wir uns jetzt mal vor, so eine richtige Kulturfrage kommt jetzt. Du müsstest die Kulturregion Hellwig charakterisieren, wenn sie irgendwo als Person in einem Stück aufträte. Was würdest du über sie sagen? Was wäre das für ein Typ?
ich glaube, Ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein Mann mittleren Alters mit einer Allwetterjacke.
Ja.
Und so ein, der würde so ein bisschen breitbeinig dastehen und so die Hände in der Hosentasche haben, dass es irgendwie so aussieht, als würde er jetzt so Selbstbewusstsein ausdrücken, aber vielleicht ist es auch nur Unsicherheit. Und er hätte ein gutes Fahrrad. Also das ist auf jeden Fall, also ein gutes E-Bike. Ja.
Ich bin froh, dass ich kein gutes E-Bike habe, weil Tabea jetzt auch schon wieder so rüberguckt, als hätte das irgendwas mit mir zu tun.
Ja, du hast ja deine Liebe zu Pflanzen erwähnt und im Blog, den man übrigens unter www.stadt-land-text.de nachlesen kann, erwähnst du sehr oft den Paradiesgarten an deiner Unterkunft, den du bepflanzt und bewässerst. Wo warst du denn untergebracht während deines Stipendiums? In der ländlichen Idylle, nehme ich an, mit allem Pipapo.
Ja, so ländlich ist diese, also so ganz so ländlich war es dann doch nicht. Jetzt, wo ich so aus Berlin geflüchtet und nach Brandenburg gezogen bin, ist natürlich der Begriff ländlich nochmal irgendwie anders definiert für mich. So. Also ländlich, wenn man eine Autobahn in Sichtweite hat, ist eigentlich für mich schon fast keine Kategorie mehr. Untergebracht war ich in Soest, in einem Stipendiatenhaus von der Kulturstiftung Soest. Und das war tatsächlich sehr idyllisch, weil das auch eigentlich vielleicht das perfekte Quarantänehaus ist, weil es ist ein Haus in einem klitzekleinen Park, der nachts abgeschlossen wird, wo dann auch niemand sonst ist, zwischen zwei, drei Kirchen mitten in der mittelalterlichen Innenstadt von Soest, die also ich glaube auch zu sogenannten normalen Zeiten ab 18 Uhr einfach geschlossen ist. Das hat eigentlich nicht viel Unterschied gemacht, ob es März, April, Mai oder Juni war. Da ist dann ab 18 Uhr niemand mehr zu sehen. Und insofern war es tatsächlich auch meist weitestgehend ruhig und paradiesisch, weil dann spätestens zum Sonnenuntergang auch die letzten Trinker aus dem Park sozusagen rausgeworfen wurden. Und also die haben mich auch so ein bisschen begleitet.
In deiner Vita hast du angegeben als Wohnorte Berlin und Estland. Mittlerweile wissen wir, es ist Brandenburg geworden, jetzt gerade ganz aktuell. Brauchst du regelmäßige Ortswechsel für die kreative Arbeit oder hat das immer eher lebenspraktische Gründe, wo du gerade bist?
Ja, also Estland ist tatsächlich, war eigentlich auch der Plan für diesen Sommer, hat sich dann aber aus gewissen Reisebeschränkungen auch erstmal wieder erledigt. Ich glaube, es ist so dazwischen. Also ich habe das Gefühl, ich bin da immer noch unentschlossen, ob ich jetzt lieber nomadisch oder sesshaft sein möchte. Pandemiezeiten sind auf jeden Fall irgendwie erstmal ein merkwürdiger Zeitraum, um nomadisch zu sein. Und mit der neu erwachten Liebe zu den Pflanzen und den Gärten stellt man natürlich auch fest, dass auch bedingt, man kann keinen Garten haben, wenn man nicht sesshaft ist. So, das funktioniert nicht. Da muss man sehr regelmäßig vor Ort sein. Und auch meine Versuche, mich mit mobile Gärten anzumelden, man kommt sehr schnell an den Punkt, dass man denkt, ja, aber man muss da jetzt, also da muss man halt längerfristig denken. Und jetzt auch eigentlich nicht nur so für so eine Sommersaison, sondern irgendwie so, man pflanzt jetzt einen Baum, damit der in 6 Jahren dann vielleicht mal Kirschen trinkt. Und ich glaube, da arbeite ich noch dran.
Also hat da die Gärtnerin über den Millennial gesiegt?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Also, weil immer nur Topfpflanzen ist ja irgendwie auch keine, ist ja glaube ich, auch nur so eine Ersatzlösung.
Du hattest wie jeder unserer Gäste einen Audioschnipsel aufgenommen, der die Region, in der du untergebracht bist, so ein bisschen abbildet. Leider hast du es nicht geschafft, ihn heute auch mitzubringen. Was war denn da los?
Außer meiner Nicht-Sesshaftigkeit ist, glaube ich, eine meiner charakteristischen Eigenschaften, dass ich seit 2000, seit ich mein erstes Mobiltelefon hatte, das sehr regelmäßig verliere. Ich habe auch gegen alle meine Freunde, glaube ich, jetzt gewonnen, so in der Verlierfrequenz. Und jetzt auch die Zeit im Hellweg während des Stipendiums war nochmal so ein, da habe ich mich nochmal selbst übertroffen. Und also ich kann jetzt auch so eine Art Ranking machen, was, glaube ich, die Finder-Ehrlichkeit in dieser Region betrifft. Unna bzw. Bahnhof Holzwickede ganz weit vorne. Da habe ich das im Zug liegen lassen. Eine Frau hat ihren Anschluss verpasst, um mir hinterher zu rennen und das nochmal wiederzubringen. Das war der erste Verlust im März. Im Mai habe ich dann das Telefon in Soest im Bus liegen lassen. Das war dann erstmal eine Weile in Soest, als ich dann da auch nicht mehr war, weil sie wegen Corona das auch nicht per Post zuschicken konnten, sondern meinten, nee, man muss das persönlich da abholen. Und das war dann auch die einzige Fundsache. Also als ich reinkam und sagte, hallo, ich habe mein Telefon verloren, wussten die sofort, welches das war, weil in diesem ganzen Regal auch nur ein einziges Telefon lag und das war meins. Und jetzt bei meinem letzten Besuch in Hamm ist mir tatsächlich am Bahnhof wieder mein Telefon geklaut worden, auf dem die wiederhergestellten Audioschnipsel und Dateien sind. Und die Fotos konnte ich tatsächlich irgendwie in der Cloud finden, aber die Audioaufnahmen sind auf einem so gesicherten, abhörsicheren Aufnahmegerät, dass sie erstmal verschwunden sind. Wobei mein Audioschnipsel auch eigentlich, also die Abwesenheit eines Geräusches gewesen wäre.
Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch sagen, hören wir doch mal in deinen Audioschnipsel rein.
Genau, ja.
Okay, wir versuchen das jetzt mal. Na, was hast du uns denn da für eine Lüftungsanlage von der Region Hellweg mitgebracht? Nein, also du hast uns tatsächlich Stille mitgebracht.
Ich hab euch Stille mitgebracht. Also die Stille wird auch gerade noch untersucht, weil das Erste, was einem eigentlich begegnet, wenn man in Soest am Bahnhof aussteigt, ist ein sehr lautes Geräusch von Krähen, weil sich da irgendwie eine merkwürdig dichte Ansammlung von Krähen befindet, die sehr präsent sind, die man wohl auch nicht wegbekommt. Und jetzt waren die aber plötzlich weg. Also jetzt im Juni waren die auf einmal nicht mehr da. Und ich versuche immer noch rauszufinden, was mit denen passiert ist, zumal ich denen auch einen längeren Text gewidmet habe, von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob der noch gilt. jetzt, wo diese geflügelten Boten auf einmal irgendwie verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob die einfach nur Sommerpause machen oder ob die im Urlaub sind oder ob die Stadt Soest es tatsächlich geschafft hat, irgendeine legale Möglichkeit zu finden, die zu entsorgen, weil es ist gar nicht so einfach, so eine Kolonie dann loszukriegen, wenn die dann erstmal da ist. Und ich glaube auch, aufgrund der Nicht-Sesshaftigkeit interessieren mich auch immer diese merkwürdigen Bewohner, von denen man immer gar nicht weiß, wo die jetzt genau herkommen. Und das gibt es ja ganz oft in Städten. Ich glaube, in Köln, in der Rheinschiene, sind es ja Kanarienvögel oder irgendeine Art von
Sittiche.
Ja. Wo man tatsächlich auch nicht weiß, wo diese Ausländer jetzt auf einmal herkommen. So, sind die aus Indien gekommen? Hat die jemand eingeladen? Sind die aus dem Laboratorium eines verrückten Forschers ausgebrochen? Aber die sind dann halt da und sie kacken auf Autos und das finde ich auch erstmal gut.
Du wolltest am Hellweg ein Museum der unbrauchbaren Dinge errichten. Das klingt erstmal toll, aber was genau sollte das denn sein?
Ich glaube, das war was ich auch meinem, das war eine Idee, die meinem letzten Umzug, glaube ich, auch geschuldet war, wo ich festgestellt habe, dass es manchmal sehr schwer ist, sich von Dingen zu trennen, obwohl die überhaupt keinen Sinn haben. Aber dass man, also die Frage ist ja immer, was man irgendwie, was man für Wert den Dingen zuschreibt. Und im Grunde war es die Idee, Sachen vielleicht einfach eine Art Nachruf zu geben, damit man die dann auch loswerden kann. So. Mhm. Weil das vielleicht für alle Leute nur aussieht wie eine nicht mehr besonders funktionstüchtige Auflaufform. Aber manchmal hängen ja einfach Geschichten auch an Gegenständen dran oder an Objekten und die kriegt man dann auch nicht mehr ohne weiteres los. Und ich glaube, manchmal muss man Dinge erzählen, um sie auch loswerden zu können oder sich davon verabschieden zu können.
Und wie groß ist das Museum geworden?
Das Museum ist erstmal auf Weiteres geschlossen. Und die andere Idee war, sehr viel spazieren zu gehen und sehr viel wandern und unterwegs zu sein. Das war dann auch erstmal sehr merkwürdig und jetzt hat sich das auch, also das, was an Texten jetzt entstanden ist oder was, womit ich jetzt auch immer noch beschäftigt bin und glaube ich auch noch weiter beschäftigt sein werde, ist auf einmal eine ganz andere Richtung gegangen. Ich glaube, das hatte sich vorher schon so bei mir angedeutet, aber ich bin dann da auch in diesem komischen Garten, in dieser merkwürdigen Stadt, die auch aus gewissen zeitlichen Gründen gerade ein bisschen verlassen war, auf einmal doch dann wieder über Figuren gestolpert, so was irgendwie ja interessant genug ist. Und ich finde gerade auch in einer Zeit, in der einem die Realität so abhanden kommt, weil man die jetzt auch gerade gar nicht mehr so mit seinen normalen Maßstäben greifen kann, ist Fiktionalisierung ja immer eine ganz gute, immer eine ganz gute Sache. Und sobald man sich anfängt mit Pflanzen, Baum und Stadtmythografie zu beschäftigen, kommt man sowieso ganz schnell auf merkwürdige Literatur und Fiktionalisierungen. Und ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen passiert. Ja.
Dann saß, so hast du es im Blog geschrieben, dick und fett ein Elefant namens Corona vor der Haustür deiner Residenz. Ist der irgendwann auch wieder abgehauen?
Ja, ich glaube, der hat so ein bisschen Platz gemacht, aber ich glaube, der ist immer noch da. Also der beschäftigt mich noch. Ich glaube, er hat sich jetzt mittlerweile eher in eine Art Vogel verwandelt. Aber ich bin tatsächlich auch, ich finde die Stadt Soest als Ausgangspunkt auch gar nicht so schlecht in Zeiten der Krise, wie man das so schön nennt, weil man vielleicht auch ganz gut davon lernen kann, wie das ist, wenn man, also weil Soest hatte halt auch schon mal so dieses Ding, dass sie so ein bisschen gegen die Wand gefahren sind. Ich glaube, so vor ungefähr 600 bis 1000 Jahren, da ist die Geschichtsschreibung nicht ganz einig. Und ich bin relativ schnell auch in meinen Recherchen darüber gestolpert, dass es halt so eine merkwürdige, auch wild diskutierte Splittergruppe an Historikern gibt, die sagen, dass das Ende der Nibelungen in Soest stattgefunden hat, dass die Hunden gar nicht in Ungarn sitzen, sondern dass die Hunden eigentlich immer Westfalen waren und dass sozusagen das gesamte Ende dieser Tietrek-Saga oder der Nibelungen-Saga in Soest stattgefunden hat. Und ich habe mich da auch im Theaterkontext irgendwie mit diesem Stoff oder mit diesem Material von ein paar Jahren schon beschäftigt. Und wenn man dann da in diesem Garten sitzt und sich irgendwie so auf alten Karten irgendwie versucht abzugleichen, um festzustellen, dass es tatsächlich so Theorien dazu gibt, dass möglicherweise Kriemhild auch in so einem Garten saß zwischen zwei Kirchen und man guckt so und es klingeln die ganze Zeit die Glocken. Da tauchten dann tatsächlich diese Figuren einfach wieder auf. Und insofern hätten die Krähen bzw. die Raben natürlich auch total viel Sinn gemacht. Im altgermanischen Kontext natürlich auch immer gute Boten und Übermittler von Botschaften sind. Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel über deinen Aufenthalt in der Region Hellwig gesprochen. Jetzt wissen wir, dass es in Soest sehr still ist. Jetzt wollen wir aber auch mal ein bisschen hören, wie das klingt, wenn du über diesen Aufenthalt schreibst. Du hast eine kleine Lesung mitgebracht und wir freuen uns auf einen Auszug aus deinem Blog.
Kriemhild wartet. Auf das Ende, auf die Familie, aber erstmal vor allem auf schlechteres Wetter. Weil wenn die Familie anreist und das große letzte Fest stattfindet, dann muss nasses Wetter sein. So sagt es die Prophezeiung. Kriemhild wartet. Sie vertraut auf das, was sie weiß, auf das, was ihr die Geister nachts durch die Tapete von den künftigen Gemetzeln zurauen. Ihr nächtliches Lauschen und die Fähigkeit, Träume deuten zu können, haben ihr doch immer nur Gutes gebracht. Oder etwa nicht. Der Falkentraum, natürlich, das war was anderes. Das hätte anders funktionieren müssen. Der Traum vom schönen, starken, wilden Falken, den sie tags vom Balkon am Rhein in den Lüften betrachtet und der sich nachts an ihre Seite legt, in die geheime Nische zwischen ihrem Rücken und den Federkissen, um im Morgen zu verschwinden ohne Spur. Das war eine ganz andere Traumnummer, ein ganz anderes Kaliber. Aber dann hat er sich zerfleischen lassen, der junge Falke, und ich hab's ja noch gesagt, denkt sie. Und wenn er doch nur einmal zugehört hätte und aber, und danach fiel sie erstmal in eine gewisse traumlose Dunkelheit, weil dann war erstmal richtig schlimm, so wie in richtig dunkel, und so gut lief es im Großen und Ganzen die letzten 26 Jahre nicht, und jetzt sitzt sie hier. Eingezwängt zwischen Fachwerkhäusern, die sich an keine Distanzregeln halten. Sie versteckt sich auf der Terrasse ihres Hauses, um von dort aus dem Sermon der ebenso einsamen Trinker zu lauschen, die sich wie jeden Abend in den Rest der Sonne setzen, um die Käppchen von den Unterberg zu drehen, ein Fläschchen nach dem anderen. Echte westfälische Fleißarbeit. Kriemhild wartet und zählt die Glockenschläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und sie fragt sich, warum ist es so viel leichter, eine Leber zu bestrafen, als sich seine Erinnerungen zu verzeihen. Die Bauarbeiter nebenan schauen nicht zu ihr herüber, aber sie trinken auch noch ein gegen den Durst, gegen die Verzweiflung, gegen die Stille und schalten das Radio an. And I must confess, I still believe, still believe. Und Krimelt gesteht gar nichts und glaubt an nichts. Und sie wartet und muss doch noch was tun. Da ist immer diese Unruhe, die ihr das Warten so schwer macht, immer noch nach all den Jahren. Und deshalb hakt sie das Laub auf der Wiese zusammen und beschließt, ein Feuer zu machen. Mit einem alten Kinderlied auf den Lippen in schlechter Übersetzung. Mein Kind, wer eine Esche anzündet, soll wissen, worauf man sich einlässt. Und nicht zu viel jammern danach. Du musst bereit sein, ein Opfer zu bringen. Dein Herz, deine Zunge, dein Herz auf der Zunge und die Sehnen deiner Hand. Krimelt steht am Feuer und hält ihr eigenes Herz fest. Sie hat es in ihrer Handfläche zusammengepresst, eine schwitzige Faust aus Salbeiblüten, Erde und toten Spinnen. Plus ein paar Tabakreste an dem nutzlosen Organ, von dem sie nicht weiß, wofür das noch zu gebrauchen ist. Das bisschen Fleisch, die paar Proteine. Was soll das alles? Krimelt geht zurück ins Haus, kratzt den letzten Dreck unter den Fingernägeln hervor, wäscht sich die Hände und singt dabei zweimal Hit me baby one more time. Sie steht vor dem Spiegel, wundert sich über dieses Gesicht und fährt mit dem Zeigefinger über die frische Narbe an ihrer Brust. Krimelt übt ihr bestes falsches Lächeln, bis es so gut sitzt wie bei der Hure aus Worms, die sich früher immer beim gemütlichen, glutenfreien Familienfrühstück über sie beugte, um den giftigen Atem aus Zweifel, Scham und Selbstkritik ihren Nacken entlang zu hauchen, die sie immer betrachtete im Schlaf aus dem Vorhang, aus dem dichten, schwarzen Bienenschwarm an Eifersucht heraus. Einem Schwarm, der sein Zuhause nicht mehr finden konnte oder es verloren hat vor langer Zeit und jetzt herumirrt zwischen A1, A2, A44 und den Güterbahnhofsgleisen. Manchmal ist Krimelt an Abenden wie diesen so verirrt wie die unfähigen letzten Bienen, die auf der Suche nach dem rapsgoldenen Schuss des allerbesten Glyphosat-Heroin auf den nächsten Feldbrand warten. Oder wollen sie dort nur ein wenig rasten? Oder wollen sie sich dem allen endgültig entziehen? Oder warten sie auch auf irgendwas, auf Rache vielleicht? Oder warten sie auf ihren Imker, den mit den warmen, harten Händen und den Armen lang genug, sie auch aus der Distanz heraus sicher zu halten? Krimelt würde auch mal gerne wieder gehalten werden, jetzt zum Beispiel, oder generell auch, wenn sie im Regen auf den Stufen zu fallen droht, aber da ist keiner. Hallo? Hallo? Ist da wer? Wo ist diese verdammte Hofstadt, wenn man mal braucht? Keiner da. Nur wenn Geschenke verteilt werden oder gebäckt, dann drängeln sie sich vor, als gäbe es einen Friseurtermin umsonst oder einen Gutschein auf Schnitzel oder für gegen Leibeigenschaft. Krimelt denkt, es regnet ja gar nicht. Ich falle ja gar nicht. Und vielleicht sterben die Bienen auch gar nicht und fallen um wie die Bäume im Wald. Vielleicht haben die einfach bloß keinen Bock mehr und vielleicht ist das auch alles nur ein schlechter Traum. Krimelt leiht sich ein Rasenmäher bei den Nachbarn, um den Randstreifen des Hellweg freizumachen von Unkraut. Wenn die Familie zu Besuch kommt, dann soll sie nicht stolpern vor ihrer Zeit. Krimelt mäht sich die Ausfallstraße entlang. Darin ist sie sehr gründlich. Eine gerade kilometerlange Schneise aus totem Gras, das hinter ihr aufgeregt summend am Asphaltrand zurückbleibt. Sie sammelt sich und dann sammelt sie ein paar Blumen und sie schaut von der Brücke aus den Autos zu, wie die sich auch um Scheiß herum kümmern, wie das mit der Welt weitergehen könnte. Das beruhigt sie immer so schön. Krimelt zählt ein paar rote Autos und keine Reisebusse und ein paar SUVs, in denen aufgedrehte Kindergartenkinder den ganzen Tag über herumgefahren werden, weil ihre Mütter nicht mehr wissen, wohin mit dem Balg. Sie kauft sich im Sonnenuntergang ein Eis an der Tankstelle, sie zahlt bargeldlos und auf dem Weg zurück in ihren Garten tropft ihr das Eis die Finger, Hände, Unterarme entlang auf den Boden. Sie hinterlässt eine Spur auf dem Weg, das macht es den Vögeln und den Gästen später leichter, ihr zu folgen. Sie wartet.
Ziemlich früh in deinem Blog schreibst du: Humor hatte ich auch noch, bis vor etwa vor einer Woche. Jetzt musste der leider weg. Hab ihn gestern Nachmittag noch kurz gesehen und dann zusammen mit den Astern und dem Restholz und meinen ersten Hellweg-Notizen im Sonnenuntergang im Feuer im Garten verbrannt. Dabei hat man bei der Lektüre oder auch beim Zuhören bei diesem Text schon das Gefühl, dass es gerade der Humor ist, der dich durch diese Zeit oder vielleicht auch allgemein durchs Leben gerettet hat und rettet. Täuscht das?
Nee, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Strategie, sonst geht das ja alles gar nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich, vielleicht ist es auch wie so ein bisschen so zum Ausbalancieren dafür, dass ich mich traue, mir meinen Kitsch zu erlauben, damit sich das wieder irgendwie ausgeht, dass man im Zweifelsfall sich irgendwie aus diesen ganzen pathetischen Sachen rausreden kann und sagen kann, ach nee, das war ja alles total lustig gemeint.
Clever.
Aber ich glaube, ein bisschen stimmt das schon. Ich habe auch gemerkt, dass es irgendwie vielleicht auch gar keine gute Zeit ist, irgendwie sich künstlerisch zu beschäftigen. weil man einfach also ich hatte das Gefühl, von der Zeit selber dermaßen so überrannt zu werden, dass Sachen, die Texte, die 3 Tage alt waren, E-Mails, die eine Woche alt waren, auf einmal sich irgendwie angefühlt haben wie von einem Jahr oder so.
Ja.
Und tatsächlich auch die ersten Beobachtungen oder die ersten Eindrücke, die ich aufgeschrieben habe, ab dem Moment einfach überhaupt nicht mehr gepasst haben und total unpassend waren. So, ich bin da in den benachbarten Kurorten spazieren gegangen und hab mir Rentner angeschaut und eine Woche später war das halt einfach die Hochrisikogruppe und nicht mehr irgendwie Figuren oder Beobachtungen, sondern es ich glaube, es ist eine interessante Zeit, aber es ist halt auch eine merkwürdige Zeit.
Es ist auch in gewisser Weise natürlich, da ist ja alles dafür gegeben, eine panische Zeit. Noch ein Zitat aus deinem Blog. Ostersonntag rannte ich sogar vor einem Polizeibus davon und versteckte mich im Schilf neben dem gelangweilt vor sich hintreibenden Grenzfluss. Ist das, jetzt einfach mal diese unzulässige Frage, direkt gefragt, ist das wirklich passiert oder ist das dein fiktionales Ich, das seiner Paranoia einfach mal freien Lauf lässt?
Also das ist tatsächlich passiert, das war in meiner Quarantäne 2 oder 3 oder so und nicht im Hellweg, sondern in Brandenburg und mein neuer Wohnsitz ist tatsächlich so, dass man Polen auf der anderen Flussseite sehen kann und da sind die Grenzen jetzt ganz frisch wieder offen, aber da wurde erstmal tatsächlich sehr massiv kontrolliert. Und die Stadtgrenzen zu Berlin wurden auch kontrolliert. Mhm. Die Grenze nach Mecklenburg war ja tatsächlich einfach dicht. Also ich habe Freunde, die tatsächlich irgendwie Verwandte im Kofferraum ihres VW-Busses irgendwie über die Grenze geschmuggelt haben, weil die da noch einen Umzug organisieren mussten. Also ich finde schon, dass sich da so eine gewisse Bedrohlichkeit in bestimmte Dinge eingeschlichen hat. Und also ich merke auch jetzt, wenn ich mich in der Stadt bewege oder in öffentlichen Verkehrsmitteln bewege, dass das sowas ist, wo ich mich an diese sogenannte neue Realität auch nicht gewöhnt habe. Weil also ich finde Menschen mit Masken erstmal bedrohlich. Und ich finde die Tatsache, dass man auf einmal wieder Grenzen hat, nachdem da vorher keine waren, auch irgendwie sehr unangenehm. Und Reisen war vorher schon stressig, aber jetzt ist es halt wirklich richtig ätzend. Also ich habe auch, glaube so eine Strecke von Köln nach Hamm mit einem menschenleeren Zug verbracht, bewacht von 2 Schaffnern, die darauf geachtet haben, dass ich die Maske die ganze Fahrt über nicht absetze. Und ich habe halt versucht, mit denen zu diskutieren und zu sagen, wenn ihr jetzt 3 Meter weitergehen würde, könnte ich die auch absetzen. Und die meinten, wir rufen jetzt den Bundesgrenzschutz, wenn sie diese Maske noch einmal abziehen. Das geht so nicht. Und es ist, glaube ich, eine sehr merkwürdige Zeit, um unterwegs zu sein. So. Also ich fand so apokalyptische, postapokalyptische Städte vorher auch schon interessant. Und ich habe mich mit Hauntology und Geisterforschung an Orten auch schon immer beschäftigt, aber dann wird das auf einmal alles so real. da muss man dann halt, ich glaube, da muss man dann so einen Schritt zurück machen. Und ich wollte eigentlich gar nicht so theatralisch werden, aber irgendwie steckt das dann vielleicht doch in einem drin. Kriegt man das nicht los.
Ja, zu Beginn des Lockdowns wolltest du ja auch eigentlich deine Residenz gar nicht mehr verlassen und auch nur noch über Corona schreiben, solange das eben irgendwie so den Alltag bestimmt. Aber irgendwann hast du dann doch dein Exil im Paradiesgarten nordöstlich von Corona, wie du es genannt hast, verlassen und bist sogar wieder Zug gefahren. Übrigens mit dem Elefanten im Gepäcknetz. Ja. War das dein Triumph über die Panik und über den Elefanten?
Ich glaube, das war eine Notwendigkeit. Also man kann sich ja, ich finde, es ist ja auch eine ganz interessante Frage irgendwie, auch immer so nach der Freiwilligkeit. Ne? Also irgendwie, ich glaube, man kann am schönsten Ort der Welt sein, aber wenn man denkt, ja, aber ich darf jetzt auch gerade nicht irgendwo anders sein, dann ist man ja vielleicht doch da eingesperrt. Also und man weiß es nicht so genau. Ja? Und ich hab schon tatsächlich das Gefühl, dass meine Mobilität konkret, aber auch irgendwie als emotionaler Raum extrem eingeschränkt ist. Und das ist tatsächlich was mich ja auch einfach gerade sehr beschäftigt.
Klar.
Ist eigentlich durch das C-Wort ein ganz anderes Stipendienprojekt entstanden als ursprünglich geplant? Das klingt ja gerade schon so, oder?
Also für mich auf jeden Fall so, weil es ist eigentlich, also ich wollte eigentlich gar nicht nur so rein textmäßig schreiben, weil das auch nicht unbedingt ist das, was ich sonst mache. Ich komme eben aus dem Theater, das ist eine kollaborative Kunst. Ich weiß normalerweise, wenn ich einen Text schreibe, auch für welche Situation ich die schreibe. So. Mir kommt das immer noch merkwürdig vor, dass als Text in einem Internet oder auf einem Papier zu haben und gar nicht zu wissen, was damit passiert. Mhm. So, und Also es kann ja noch niemand wirklich eine Prognose treffen, ob das wieder möglich sein wird, dass sich vier Menschen mit nochmal fünf anderen Menschen in einem Raum versammeln, um gemeinsam zu sprechen. Oder ob die jetzt einen Text laut sagen dürfen oder nicht. Oder ob die 4 Meter Abstand halten müssen, weil sie exzessiv atmen, während sie einen Text laut sprechen. Und es ist tatsächlich irgendwie auch eine sehr merkwürdige Situation für mich, so nicht intermedial arbeiten zu können. So. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass diese ganze Euphorie über die digitalen Möglichkeiten was ist, wo ich überhaupt gar nicht mitgehen kann. Also dafür habe ich entweder nicht die Konzentration oder ich habe dafür nicht das Setting, aber ich finde es sehr merkwürdig, mit Leuten alleine in einem Gespräch zu sein, wenn die nicht mit mir in einem Raum sind.
Mhm. Würdest du denn deinen Aufenthalt am Hellweg alles in allem gerne nochmal unter normalen Umständen wiederholen, falls die denn jemals wieder eintreten? Oder war es am Ende gut so, wie es war?
Ich glaube, ich würde es gerne nochmal unter normalen, nein, was heißt normalen Umständen? unter normalen Umständen machen. Und ich würde aber auch, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, am liebsten würde ich auch nochmal vielleicht so eine Trauerveranstaltung im Hellweg machen. Also ich habe jetzt, als ich meine Sachen in Soos gepackt habe, diese ganzen Veranstaltungskalender und die ich mir da so am Anfang März zusammengesammelt habe mit allen Dingen, die stattfinden und irgendwie so angeguckt und dachte, okay, das ist also so wie meine Jahreskalender 2020, 1 und 2, die können jetzt einfach auch so komplett entsorgt werden und neben allem, ja, wir müssen jetzt das Gute sehen und wir müssen jetzt mal reinhauen, ist das einfach also eine derartige Ansammlung an Verlusten von Dingen und von Sachen, die Menschen geplant haben und von alledem, was nicht stattgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie lange man braucht, um sich davon zu erholen. Vielleicht muss man da nochmal irgendwie so einen schönen westfälischen Exorzismus machen oder so.
Nun war die Kulturregion Hellwig für einige Monate dein Gastgeber. Kannst du schon absehen, was dir eigentlich fehlen wird?
Es sind tatsächlich gute Bäcker, glaube ich. Also ich will jetzt auch nicht schlecht über Brandenburg oder Berlin sprechen. Aber das fehlt mir, glaube ich, tatsächlich jetzt schon. Und ich finde es tatsächlich, es ist irgendwie die wenigen Menschen, die ich da getroffen habe und mit denen ich mich unterhalten habe, waren immer sehr, sehr offen, sehr neugierig. Das ist was man, glaube ich, im Nordosten von Deutschland auch immer nicht so findet. Und das ist tatsächlich einfach auch so eine unfertige Region ist, die an so vielen Sachen irgendwie an so Grenzen ist und sich darüber nicht im Klaren sein kann. Und ich glaube vielleicht, um nochmal auf die erste Frage zurückzukommen, das war vielleicht auch das, was mich interessiert hat, weil wenn, also alle Städte oder alle Ecken, in denen ich war, in denen Menschen einen komplett abgerundeten Lokalpatriotismus haben, das ist sowas, was mich immer wahnsinnig abschreckt. Wenn das so, also in Hamburg, herzlich willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Also sowas ernsthaft, wirklich. Und ich finde, das ist in dieser Ecke nochmal irgendwie ganz anders verortet, so mit allen Brüchen, die da drin sind und mit allen auch Entwurzelungen, die das in dieser Region irgendwie immer gibt. Und dass man halt irgendwie einfach nicht mehr das ist, was man vor 20 Jahren war. Und auch nicht das ist, was man in 20 Jahren sein wird.
Ja. Was dann wieder dem Nomadentum eigentlich entspricht, das dir auch innewohnt.
Ja, wahrscheinlich.
Wer erntet eigentlich die Bohnen, die du im Frühjahr gepflanzt hast?
Ja, das frage ich mich. Also im Zweifelsfall wahrscheinlich die Vögel.
Stimmt.
Ich hab einen tollen Kirschbaum entdeckt an einem geheimen Standort, den ich nicht verraten kann. Und ich wollte dann 2 Tage später nochmal vorbeigehen, um da Kirschen zu pflücken. Und dann war der einfach leer, so komplett leer. Und als ich dahin bin, flog einfach auch so ein, ich glaube, Elstern da raus. Und ich dachte, okay, also das geht dann alles so sein kann. Aber ich hätte sie gerne gesammelt. Ich hätte tatsächlich auch gerne so Krisenobst gesammelt, damit man das dann irgendwann mal in einem Einwegglas seinen Enkeln präsentieren kann und sagen kann, Leute, das war ein ganz merkwürdiger Sommer.
Die Zeit des Krisenobsts scheint, Obsts, die Zeit des Krisenobsts scheint, oh, das ist aber ein schwieriges Wort. Ich glaube, das wird jetzt auch ungeschnitten einfach drin bleiben, ja, oder? Okay, also die Zeit des Krisenobsts scheint vorerst vorbei zu sein. Du hast die Kulturregion Hellwig jetzt verlassen. Was sind denn deine nächsten Pläne? Wie geht's weiter?
Also ich versuche mir einen neuen Garten anzulegen. Ich werde auf jeden Fall, glaube ich, ich werde mit den Figuren noch eine Weile beschäftigt sein. So, das ist tatsächlich was glaube ich, so weitergehen wird. Ich bin jetzt in Brandenburg. Ich versuche, ein Festival zu planen für ohne Menschen. ich arbeite da für einen Verein, der eigentlich internationale Tanzresidenzen organisiert. Das ist auch gerade nicht so die beste Zeit dafür. Tanz ist tatsächlich auch so eine Disziplin, die man relativ schwer online streamen kann. Und ansonsten ist das aber tatsächlich auch, also es ist eine Richtung, die sich irgendwie ergeben hat und mit der ich aber auch irgendwie weiterarbeiten möchte. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch, also auch jetzt jenseits irgendwie so einer Aktualität von Fridays for Future Demos, was ist, was sich so eingeschlichen hat in meine Arbeit oder in meine Interessen, dass man auch Kultur oder Literatur gar nicht mehr losgelöst von der Welt sehen kann, in der man sich bewegt. Und dass man auch gar nicht so weit über den Tellerrand oder den Gartenzaun gucken muss, um zu sehen, dass da irgendwie merkwürdige Dinge passieren und wie man sich damit auseinandersetzt. Ja.
Das war Annika Stadler, die 4 Monate in der Kulturregion Hellwig verbracht hat. Annika, danke, dass du bei uns warst. War sehr schön.
Vielen Dank.
Danke. Und das war sie, diese Ausgabe von Stadtland Text NRW. Und zum Abschluss gibt es noch ein Mikrodramolett, vorgetragen von Martin Becker.
Das ist eine Frechheit. Ich finde es unverschämt, wie Tabea mich ohne Not immer wieder reinreitet. Darauf bin ich nämlich im Grunde nicht vorbereitet, aber ich improvisiere.
Du bist ja so spontan.
Und kündige das Dramolett wenigstens an. Also, los geht's. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW zeigt gemeinsam mit 10 Kulturregionsbühnen ein Stück voller Drama, Liebe und Landschaft, nämlich Stadtlandtext NRW. Es spielen für Sie 10 Autorinnen und Autoren, die 4 Monate in den unterschiedlichen Regionen NRWs gelebt, gelitten, gelacht und geschrieben haben. Also Bühne frei.
Eine Ankündigung aus den 80ern. Vielen Dank, Theaterdirektor Becker.
Ja, lieber Theaterdirektor als Soufflöse, liebe Tabea. So, und jetzt machen wir den Vorhang für heute zu. Lieben Dank an Annika Stadler, lieben Dank fürs Zuhören, lieben Dank auch dir, Tabea. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann wohl Martin Becker.
Ja, ich bin dann wohl Tabea Sörgel.
Tschüss.
Bis bald.
Stadtland Text NRW, der Podcast.